rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Sie sehen und hören heute einen Disput um die nachhaltige Landwirtschaft, ein Thema, das durch die verheerenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die globale Versorgungslage noch mehr Aktualität bekommen hat. Braucht Landwirtschaft mehr Effizienz oder vielleicht sogar weniger effizient? Das ist die Frage. Die Klingen kreuzen werden zwei Experten, die Bücher mit entgegengesetzten Ansätzen geschrieben haben. Mit mir diesen Disput moderieren wird Falter-Autorin Gerlinde Pölzler. Hallo.
Hallo.
Die beiden Kontrahenten dann sind Matthias Krön. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Krön war Manager in der Milchwirtschaft, weit gereist und hat einen Verein namens Donau Soja gegründet. Donau Soja soll Gentechnik, freien Sojaanbau, biologischen Sojaanbau in Europa fördern. Und das Buch, das er geschrieben hat, hat den Titel Eine Bohne rettet die Welt. Ein ungewöhnlicher Titel und da ist auch Ungewöhnliches drin zu lesen in diesem Buch. Eine Bohne rettet die Welt. Wir werden darüber sprechen, ob das wirklich realistisch ist. Ihm gegenüber sitzt Timo Künzle. Guten Tag.
Guten Tag.
Timo Künzle ist Agrarwissenschaftler, Publizist. Herr Künzles Buch trägt den Titel Landverstand. Das ist, hofft man ja, dass es in der Landwirtschaft Verstand gibt. Inwiefern der in Frage gestellt wird oder nicht, ist Thema Ihres Buches. Sie sehen, der Einzige, der kein Landwirtschaftsexperte hier ist, das ist Ihr Moderator. Und ich möchte zuerst über die Kernaussagen dieser Bücher sprechen, Herr Künzler, Ihre Kernaussage ist, die Abschaffung der intensiven Landwirtschaft, wie das ja immer wieder gefordert wird, das ist eigentlich, wäre ein Selbstmord für die Menschheit. Und Sie schreiben vor allem, Gentechnik ist wichtig in der Landwirtschaft, was für viele ein Tabuthema ist. Sie wenden sich gegen die Ideologie, dass Lebensmittel möglichst gentechnikfrei sein sollen. Warum diese Akzente?
Also Gentechnik würde ich als ein Werkzeug einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft sehen. Natürlich bei weitem nicht das einzige Werkzeug. Es gehört natürlich viel mehr dazu. Generell, warum versuche ich quasi ein bisschen die intensive oder auch teilweise industriell genannte Landwirtschaft zu verteidigen? Eigentlich ganz einfach aus dem Grund, weil jahrtausende lang war die einzige Möglichkeit für die Menschen, mehr Nahrungsmittel zu erzeugen, mehr Flächen in Bewirtschaftung zu nehmen. Das heißt konkret, Wälder zu roden, Feuchtgebiete trocken zu legen, Savannen umzupflügen und so weiter. Und erst mit der modernen Landwirtschaft ist es den Menschen gelungen, auf einer gegebenen Fläche deutlich mehr zu ernten. Das heißt, wir brauchen heute für eine Tonne Weizen viel weniger Flächen, als das zu früheren Zeiten war. Und wenn wir jetzt einfach sehen, dass die Weltbevölkerung massiv wächst, und auch der Wohlstand wächst und mehr Menschen Fleisch konsumieren werden, wahrscheinlich in der Zukunft, geht es einfach nicht ohne eine intensive Landwirtschaft. Ausdrücklich aber auch, sie muss nicht überall stattfinden, weil auch eine extensive Landwirtschaft hat ihren Wert.
Herr Krön, Ihr Einwand gegen diesen Ansatz?
Ja, ich glaube, das historische Analyse ist komplett richtig. Wir brauchen heute weniger Land für die gleiche Menge an Nahrung. Die industrielle oder sehr intensivierte Landwirtschaft macht aber auch viele Probleme. Man braucht zum Beispiel nur das Insektensterben anschauen und viele andere Themen. Und man muss auch sagen, letztlich ist die Frage, wie viel Nahrung wir brauchen, auch eine Frage dessen, was wir essen. Wenn wir weltweit alle so viel Fleisch essen wie die Österreicher, nämlich 60 bis 100 Kilo, dann brauchen wir wahrscheinlich selbst mit einer sehr intensivierten Landwirtschaft noch mehr Flächen. Und ich sehe aber am Horizont bereits das Ende des Fleisches. Ich sehe eine starke Veränderung in der Gesellschaft, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft mehr Platz haben für eine nachhaltige, weniger intensive Landwirtschaft, weil wir weniger Nahrungsmittel verschwenden.
Die Lebensmittel sollen genfrei hergestellt werden, sie sollen ohne künstlichen Dünger hergestellt werden. Ist eine These in Ihrem Buch richtig? Warum ist Ihnen das so wichtig?
Nein, also wir haben keine These, dass man keinen künstlichen Dünger verwenden soll. Ich würde sagen, generell so wenig wie möglich. Es ist ja so, dass zum Beispiel in Österreich längst nachgewiesen ist, dass die Landwirte, die am wenigsten Inputs verwenden, am wenigsten Dünger und am wenigsten Chemikalien, Agrochemikalien für die Produktion von ihren Pflanzen, am effizientesten, am höchsten Erträge haben und am meisten produzieren. Das heißt, es ist oft ein Scheinwiderspruch, Effizienz und eine Reduktion von Chemikalien ist nicht unbedingt ein Widerspruch.
Also, dass die Landwirte die wenigsten Inputs verwenden, die größten Erträge haben, das wäre mir jetzt neu.
Ja, da kann man was lernen zusammen.
Tatsache ist ja, dass, Sie sprechen wahrscheinlich die Biolandwirtschaft an, dass
Nein.
die...
Welche ich spreche über die Landwirtschaftskammer macht seit 30 Jahren die Arbeitskreise mit Auswertungen. Da gibt es in Oberösterreich, machen sie die meisten. Und da haben sie da kann man ganz genau sehen über die letzten 30 Jahre, dass die Betriebe, die am wenigsten Pestizide und am wenigsten Düngemittel einsetzen, die höchsten Erträge und den höchsten Gewinn haben. Ja,
das stimmt natürlich.
Das heißt, dass Intensivierung und Reduktion von Dünger und Chemikalien ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Das ist ja vielleicht eine
das
Brücke
stimmt natürlich.
Zwischen
also,
uns beiden.
Da haben Sie natürlich recht. Es geht darum, diese Betriebsmittel, diese Chemikalien sozusagen so viel einzusetzen als nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist klar. Und Betriebe, die zum Beispiel heute satellitengestützte Ausbringungsmethoden verwenden, die können natürlich diese Mittel sehr viel dosierter einsetzen und sind somit auch machen mehr Gewinne und sind auch im Sinne der Umwelt natürlich von Vorteil. Aber wogegen ich mich in meinem Buch halt auch wehre, ist so diese pauschale Ablehnung von Pflanzenschutzmitteln, von synthetischen Düngern, die wir in weiten Teilen der Medien und der Politik zum Teil erfahren. Das ist einfach unehrlich in meinen Augen, weil gerade zum Beispiel synthetischer Stickstoffdünger, da gibt es auf Our World in Data, eine allerseits anerkannte seriöse Datenwebseite, schöne Grafiken, die einfach zeigen, dass Sie oder ich, Herr Löw, einer von uns beiden wäre nicht am Leben ohne synthetischen Stickstoffdünger. Also die Hälfte der Menschheit lebt nur deshalb, weil diese Erfindung gemacht wurde. Und sie bringt auch Nachteile, klar. Aber man muss beides einfach sehen.
Damit gehen wir tiefer in die Thematik, Herr Linde.
Schauen wir jetzt vielleicht in die Zukunft, was auch die Zukunft des Einsatzes der Düngemittel betrifft und das, was die EU-Kommission jetzt im größeren Stil machen will. Die EU-Kommission will mit dem Green Deal auch die europäische Landwirtschaft klimafit machen, CO2-neutral machen, die Biodiversität unterstützen, das ja schon fortschreitende Artensterben stoppen. Und dafür will sie unter anderem den Einsatz von Pestiziden bis 2030 halbieren, hat sie erst letzte Woche präzisiert, wie genau sie das machen will. Außerdem will sie die Antibiotika und eben die Düngemittel reduzieren und den Anteil der Biobauern stark steigern. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, Herr Künzler, aus Sicht jetzt für die Umwelt und für die Ernährungssicherheit?
Also auch da würde ich wieder sagen, es gibt keine einfache Antwort, weil es ist beides richtig. Also das Ziel ist auf jeden Fall richtig, weil ich sage es mal, ich vergleiche es gern mit Arzneien und Medikamenten. Es ist für meinen Körper wahrscheinlich gut, wenn ich möglichst wenig davon brauche. Schlecht wäre es aber, wenn ich nicht darauf zurückgreifen könnte für meine Gesundheit. Und ähnlich ist es mit den Pflanzenschutzmitteln. Natürlich wäre es für die Umwelt, für die Natur isoliert betrachtet am besten, wir würden gar keine einsetzen. Das stelle ich völlig außer Frage, weil diese Mittel sind dazu gemacht, Organismen abzutöten. Übrigens auch die biokonformen Wirkstoffe töten auch Organismen ab. Dafür sind sie gemacht, dafür werden sie gebraucht. Und deswegen hat es immer einen Einfluss auf die Natur und deswegen wäre es immer gut, möglichst wenig davon zu verwenden. Aber diese Mittel pauschal abzulehnen, ist als würde man auf dem Ast sägen, auf dem wir sitzen.
Wobei die EU-Kommission ja nicht sie pauschal verbieten will, sondern um die Hälfte, auf die Hälfte reduzieren.
Das ist korrekt.
Aber ist das ein erstrebenswertes Ziel?
Ja, ich sage ja, das Ziel ist auf jeden Fall richtig. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Indem ich jetzt das sozusagen pauschal von oben verordne und immer mehr Mittel auch verbiete, die Zulassung entziehe und so weiter. Also eines ist klar, wenn es den Effekt hat, dass bei steigendem Konsum in der Welt, also wir brauchen mehr Nahrungsmittel in der Welt, so wie es momentan ausschaut, wenn diese Initiative dazu führt, dass wir in Europa einfach weniger produzieren können und dafür irgendwo anders in der Welt mehr Wald gerodet werden muss, um diese fehlenden Produktmengen auszugleichen, die wir dann wieder nach Europa importieren, dann ist einfach für die Natur und für das Klima und für niemanden irgendwas gewonnen. Das ist einfach der Kern meiner These. Das heißt also Ziel richtig, aber man muss es halt mit Verstand machen. Und da wäre zum Beispiel die Gentechnik eine Möglichkeit, Pestizide zu reduzieren. Das hat sie in der Vergangenheit schon getan. Da gibt es viele Studien, die das erledigen.
Wir kommen noch zur Gentechnik ausführlicher. Bleiben wir kurz noch beim Green Deal. Mhm. Herr Krön, sehen Sie diese Gefahr, dass quasi Europa dann nicht mehr genug produzieren kann und mehr importieren muss, weniger exportieren kann? Wie erfreulich ist für Sie?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Landwirtschaft nicht isoliert sieht. Erstens einmal, die Natur ist keine Fabrik. Und zweitens einmal, was wir am Feld produzieren, hängt sehr stark mit dem zusammen, was wir essen. Also die Frage ist, was werden wir in 20, 30 Jahren essen? Und ich glaube persönlich, dass wir, wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten so ändern würden, wie es die Ärzte empfehlen würden, nämlich ein Drittel des Fleisches essen und der tierischen Produkte, die wir heute brauchen, würden wir wesentlich weniger Ressourcen brauchen. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen werden für die Produktion von Tieren verwendet und über die Hälfte aller Ackerflächen werden für Futtermittel verwendet. Das heißt, das ist ein Riesenpotenzial. Wenn wir in Europa den Fleischkonsum nur halbieren, haben wir sehr viel Platz, könnten wir alles auf Bio umstellen in vielen Bereichen. Und es ist nicht immer so, dass Bio weniger effizient ist. Ja? Ich gebe nur zwei Zahlen bekannt. Zum Beispiel in Österreich ist es so, dass die Biolandwirte bei Soja genau die gleichen Erträge haben wie konventionelle Landwirte. Und zwar komplett ohne.
7% weniger laut einer UKO-Studie. Ist aber fast gleich.
Fast identisch, ja. Oder identisch. Und die konventionelle Landwirtschaft von Bio lernt. Also zum Beispiel die Landwirtschaftskammer in Österreich empfiehlt heute konventionellen Landwirten, ohne Pestizide Soja anzubauen. Also rein mit mechanischer Unkrautbekämpfung. Das wird in Österreich zur Standardmethode, vor allem in den Trockengebieten. Kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Und das zweite interessante Zahl vielleicht für den Herrn Künstler ist, wenn Sie sich die Statistiken der FAO anschauen, haben die österreichischen Landwirte die gleichen Erträge wie die Landwirte in Brasilien und in den USA. Bei Soja zum Beispiel. Ja. Mit Gentechnik nach 30 Jahren hat es keinerlei Ertragsfortschritt gegeben, der auf die Gentechnik zurückzuführen ist. Die Gentechnik hat ausschließlich dazu geführt, Soja billiger zu machen. Und Soja ist zu 95% in der Tiernahrung, wird in der Tiernahrung verwendet, also letztlich subventioniert.
Ist aber auch nicht schlechter, wenn es billiger wird, ist schon ein Punkt. Ich meine, können Landwirte leichter darauf zurückgreifen.
Als Futtermittel.
Aber Lebensmittel werden ist ja besser für die Menschen, wenn die billiger sind, als wenn sie teurer sind.
Das ist die interessante Frage. Also ich bin jetzt 50 oder 53 Jahre alt und seit meiner Geburt kostet der Schnitzel in Österreich gleich viel, während das Brot 800% teurer geworden ist, im gleichen Zeitraum. Und das Gemüse ist, glaube ich, 500% teurer geworden. Das heißt, wir haben tierische Produkte, von denen wir weniger essen sollten für unsere Gesundheit, sind wesentlich billiger geworden im Vergleich. Und das hat dann mit den Agrarsubventionen zu tun, auf der einen Seite, weil die gesamten Agrarsubventionen in Europa führen zu Billigfleisch. Das kann ich noch erklären, warum. Und der zweite Faktor ist billiges Soja aus dem Regenwald, oft aus Abholzungsflächen, macht das Fleisch auch billiger. Ja? Und diese zwei Faktoren tragen nicht bei zur Nachhaltigkeit und sind auch nicht gut für den Körper, weil wir natürlich wesentlich mehr Fleisch essen, weil es billig ist. Alles, was billig ist, wird mehr konsumiert. Ja? Und damit verschwenden wir Fleisch und Ressourcen auch in der Landwirtschaft.
Es ist jetzt schon mehrmals das Stichwort Bio einerseits gefallen und Fleisch essen natürlich. Jetzt gibt es, glaube ich, keinen Klimabericht, der nicht sagt, dass wir den Konsum und die Produktion tierischer Lebensmittel drastisch reduzieren müssen langfristig, sonst werden wir nicht mit den Flächen zurechtkommen. Ich weiß,
es gibt diesen
Sonderfall der Wiederkäuer. Ich weiß ja, darauf können wir dann noch zurückkommen. Aber wenn Sie jetzt sagen, quasi mit Bio oder mit mehr Bio können wir die Welt nicht ernähren, dann gehen Sie auch davon aus, quasi, dass alles gleich bleibt, dass der tierische Konsum gleich bleibt oder sogar weiter steigt und dass auch die Lebensmittelverschwendung so bleibt, wie sie jetzt ist. Aber muss sich das alles nicht sowieso à la longue ändern und dann sind die Voraussetzungen gleich wieder ganz andere?
Prinzipiell sollten wir an jedem Radl drehen, was wir zur Verfügung haben, weil die Herausforderungen sind einfach so immens. muss es gar nicht wiederholen, Klimakrise, Steigerung der Weltbevölkerung, Biodiversitätsverluste und so weiter. Sagen wir es mal so, die Analyse ist ja auch vollkommen richtig. Wir sollten global möglichst weniger Fleisch essen. Nur die Pfeile zeigen in die andere Richtung. Wir haben zum Beispiel in China in den vergangenen Jahrzehnten, glaube ich, 200 oder 300 Millionen Menschen, die aus der Armut in die Mittelschicht aufgestiegen sind. Und überall auf der Welt, wo die Menschen zum Glück mehr Wohlstand erfahren, konsumieren sie auch mehr tierische Produkte.
Die Lebenserwartung steigt.
Das heißt, ich kann mir das natürlich wünschen und ich habe auch überhaupt keine Schmerzen damit, wenn der Staat versucht, die Leute ein bisschen in die Richtung zu pushen, vielleicht einmal zwei Schnitzel durch ein Gemüsegericht oder was auch immer zu ersetzen. Nur die Welt ist einfach kein Wunsch mehr was. Und Tatsache ist, dass alle Experten sagen, dass wir in der Zukunft mehr Lebensmittel brauchen. Und aber noch ein Satz. Selbst wenn wenn wir das nicht bräuchten, dadurch, dass die Biolandwirtschaft einfach mehr, deutlich mehr Fläche braucht für denselben Ertrag, habe ich natürlich immer Opportunitätskosten. Das heißt, auf der Fläche, wo ich Biolandwirtschaft betreibe, könnte ich natürlich auch einen Wald wachsen lassen. Und der Wald ist zum Beispiel fürs Klima immer viel wertvoller als das schönste Biofeld. Das heißt, überall Bio zu machen, müsste ich die Fläche stark ausweiten und, ich sage jetzt mal ganz plakativ gesagt, Regenwald zu fällen und dann dort Biopflanzen anzubauen, ist immer noch schlecht.
Passiert aber nicht.
Nein, aber würde ja passieren, wenn wir weltweit auf Bio umstellen, weil wir dann einfach die Fläche ausdehnen müssen.
Okay, jetzt ist derzeit so, dass allein in Europa circa 2/3 des Getreides wandern in die Tröge von Tieren, während anderswo auf der Welt Menschen hungern. Das muss ja nicht so bleiben. Herr Krön, Sie sind da ja ziemlich optimistisch, was den künftigen Fleischkonsum betrifft. Sie sagen quasi, er wird noch weiter steigen.
Also das sage nicht ich, sondern das sagt die FAO und IPCC und alle.
Der Herr Krön bezieht sich auch wieder auf andere Studien und sagt, Peak Meat könnte schon bald bevorstehen. Das heißt, der Zeitpunkt, an dem wir quasi den höchsten Fleischkonsum und die höchste Fleischproduktion global haben, das könnte schneller gehen, als wir uns denken. Warum sind Sie da so optimistisch und welche Rolle spielt denn die Sojabohnen?
Ja, das hat mit der Sojabohnen eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern ich glaube persönlich, dass es hauptsächlich aus ethischen Gründen dazu kommen wird. Ja, und man darf ja nicht vergessen, gerade in der Landwirtschaft haben ethische Entscheidungen der Konsumenten massiv die Landwirtschaft verändert. Ja, wir haben ja Hunderttausende, wenn nicht Millionen Jahre Sklaven verwendet, um große Landgüter zu betreiben. Und das Argument war immer, ohne Sklaven kann man die Welt nicht ernähren. Das war ein riesiges Argument. Ja, im 18. Jahrhundert wurde darüber diskutiert. Man hat gewusst, Sklavenhaltung ist schlecht.
Dann kamen die Pestizide und ist
klar. Nein, da kamen nicht die Pestizide. Das war wesentlich früher. Die Entscheidung war eine rein ethische Entscheidung und man hat begonnen, in Europa Boykotte zu machen gegen Produkte der Sklavenhaltung. Es wurde dann die zertifizierte Sklavenhaltung eingeführt. Ein Sklave weniger pro Zimmer. Betreuung durch Religion, religiöse Betreuung, ein Tag Auslauf und so weiter und so weiter. Ja. Also das heißt, es ist sehr große Parallelen zum Tierschutz. Ich sage nicht, dass Tiere gleich mit Menschen sind und ich vergleiche nicht die Tierhaltung mit Sklavenhaltung, ganz bewusst nicht. Ja? Aber aus rein ethischen Gründen hat man in der Landwirtschaft etwas Massives verändert. Ja? Und ich glaube persönlich, dass wir an einem Beginn einer Entwicklung stehen, dass Tiere Personenrechte bekommen. Man sieht das jetzt schon, also Schimpansen werden besachwaltert, Orangutans. Werden nicht mehr rein das Tier.
Und dadurch wird der Fleischkonsum zurückgehen.
Und die Menschen,
trotz dieser Tendenz, dass die Menschen, ärmeren Teile der Welt immer mehr.
Sie brauchen nur mal eine Mittelschule in Österreich werden. Gehen Sie in ein Gymnasium und sprechen Sie mit jungen Mädchen oder auch jungen Burschen. Ganz viele junge Menschen sehen so, dass man Tiere nicht mehr einfach nutzen darf und nicht mehr töten darf. Und diese Entwicklung ist gleich, ich bin ja Psychologie studiert, meine Frau ist aus China, die gleiche Entwicklung findet in China statt. Auch in Indien, ja. In Japan, ja. In Indien sind sowieso auch sehr viele reiche Leute Vegetarier. Ja? Also es ist nicht immer so. Die Japaner haben zum Beispiel nur 10% ihrer Kalorien aus tierischen Produkten, obwohl sie reich geworden sind. Also es ist nicht deterministisch. Ja? Man muss aufpassen zu sagen, weil Sachen so waren, werden sie so bleiben. Ja?
Und das wird sozusagen, Sie sehen einen Bruch glaube, da ein bisschen weg.
Ich sage jetzt on record voraus, in 50 Jahren wird in Österreich die Produktion von Nutztieren verboten sein. Und wir werden Inserate in der Kronenzeitung, so es noch gibt, oder im Falter sehen, fliegen Sie zum Grillen nach Namibia, da ist es noch erlaubt.
Das ist analog Sextourismus. Wir werden Sie in 50 Jahren genau. Werden wir Sie dazu befragen. Ich möchte jetzt noch
wenn ich da auf eine Frage zurückgehe, in dem Anfang eine Rolle gespielt hat, noch einmal darauf eingehen. Die Dünger, weil das ist ja sozusagen künstliche Dünger, chemische Dünger. Glyphosat ist ein großes Thema. Greenpeace hat Kampagne gemacht gegen Glyphosat. Das ist ein Pestizid, das seit Jahrzehnten verwendet wird und wo der Verdacht geäußert wird, dass das krebsfördernd, das sind die großen Lebensmittelkontrollbehörden, sind da anderer Meinung. Sozusagen Glyphosat ist bei Ihnen auch, glaube ich, etwas, was Sie nicht gerne sehen, nicht gerne haben wollen. Ist da wirklich, basiert man das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sind das dann Stimmungen?
Es ist, ich glaube, also unser Ansatz ist eher ein systemischer Ansatz. Also ich bin jetzt kein Experte für die Toxizität von Glyphosat. Da gibt es diverseste, da gibt es eine riesen wissenschaftliche Kontroverse. Da kann ich mich jetzt nicht wirklich einbringen. Aber systemisch gesehen ist Glyphosat ein Totalherbizid. Das heißt, tötet alle Pflanzen mit Ausnahme derer, die eben spezifisch dagegen resistent sind. Und das kann man schon beobachten. Ich habe sehr viele Freunde in Argentinien, in Brasilien, habe mir das auch sehr genau angeschaut. Man kann sonst schon sehr beobachten, wenn ich 30 Jahre auf denselben Flächen Totalherbizide versprühe, dass es zu verschiedenen Problemen kommt und dass es nicht optimal ist. Und wir brauchen in der europäischen Landwirtschaft das Glyphosat nicht. Wir haben das nicht notwendig. Wir brauchen keine Sikation in Österreich und auch in Europa.
Welche Probleme haben Sie denn da Berichte bekommen? Nur ganz kurz. Die Probleme, die Sie Berichte bekommen haben von den...
Resistenzen, also man muss sich anschauen, der Glyphosatverbrauch pro Hektar ist ja die letzten 30 Jahre massiv gestiegen, das wissen Sie ja. Also das heißt, dass die Versprechungen der Gentechnik, dass man sozusagen den Pestizidverbrauch reduziert, das stimmt. Und es war auch so, dass man am Anfang viel weniger Pestizide gebraucht hat und auch weniger gefährliche. Und Glyphosat ist viel besser als andere Sachen, die vorher gespritzt worden sind, auch da. Kann man konzidieren, aber über die letzten 30 Jahre ist der Verbrauch stark zugenommen. Es gibt inzwischen auch sehr viele Unkräuter, die mit Glyphosat nicht mehr bekämpft werden können.
Sie brechen ein bisschen eine Lanze für Glyphosat in diesem Buch, oder? Herr Künstler.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Schwieriger Job, Verteidiger zu sein.
Ja, man hat es überhaupt nicht leicht, wenn man irgendwas Positives über Pflanzenschutzmittel sagt. Mein Problem ist einfach, es ist natürlich sehr leicht zu sagen, ich will das nicht. Irgendjemand sagt, das ist möglicherweise krebserregend, geh mal auf Nummer sicher, weg damit. Ja, das ist natürlich eine einfache Position, da muss ich nicht viel erklären, ich bin einfach dagegen. Aber wenn wir ein System nachhaltiger gestalten wollen, dann müssen wir doch, wenn wir etwas weghaben wollen, erst einmal auch die Frage stellen, wozu wird es denn bisher überhaupt eingesetzt und durch wen oder was, wie kann ich das ersetzen? Wenn ich es einfach nur loswerden will und nicht weiter nachfrage, dann ist möglicherweise nichts gewonnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, die österreichischen Bundesbahnen haben sich jetzt groß auf die Fahnen geschrieben, kein Glyphosat mehr zu verwenden, um ihre Gleisanlagen sauber, frei von Bewuchs zu halten. Das muss sein, weil das die Sicherheit des Fahrbetriebs gewährleistet. Was nach 5 Jahren oder einigen Jahren Bedenkzeit sind Sie jetzt herausgekommen mit einer neuen Strategie? Sie verwenden jetzt einfach 4 andere Herbizide, von denen zumindest eins bei der akuten Toxizität deutlich giftiger ist als Glyphosat. Was ist denn jetzt gewonnen? Also Tatsache ist, dass das Unkraut weg muss und dass wir nicht Heerscharen über die Gleise schicken können, die das von Hand ausrupfen. Das heißt, diese Mittel haben einen Zweck, sie werden für irgendwas gebraucht. Und wenn ich nicht darüber rede, wofür sie gebraucht werden und was möglicherweise Alternativen sind und wie die dann wirken, dann bleibe ich auf halbem Weg stehen.
Das war aber kein Beispiel aus der Landwirtschaft, jetzt muss ich einwenden.
Das ist richtig, aber ich kann dann gerne auch ein Beispiel aus der Landwirtschaft bringen. Glyphosat ist ein wichtiges Werkzeug genau bei jenen Landwirten, die sehr viel bodenschonende Bewirtschaftung machen und die versuchen, nicht mehr den Boden zu wenden.
Und zu sagen, dass es krebsfördernd ist?
Also alle Zulassungsbehörden in der Welt
wird ja behauptet.
Haben gesagt, dass es so, wie es angewendet wird, nicht krebserregend ist.
Es gibt aber massive Einwände dagegen, wie diese Studien ausgewählt werden und dass da ganz viele Studien gar nicht den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen, die natürlich die Glyphosathersteller selber eingebracht haben. Ja. Das ist der Job da.
Das ist genau wie bei den Medikamenten und bei den Impfstoffen. Auch da bringen die Hersteller, machen die Studien, lassen sie machen bei zertifizierten, staatlich kontrollierten Laboren Und genau wie bei den Medikamenten kommen dann halt wissenschaftliche Organisationen, in diesem Fall die EFSA, also die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Und die schaut sich das Gesamtpaket der Studien an und entscheidet dann. Das Problem bei der Wissenschaft ist doch immer, wir werden für jede noch so abstruse These Studien finden, die, mit denen wir das scheinbar belegen können. Es gibt 2, 3 Studien, die legen sogar nahe, dass Glyphosat möglicherweise Krebszellen abtötet. Heißt das jetzt, wir nehmen jetzt Glyphosat als Antikrebsmedikament? Nein, weil 2, 3 Studien einfach keine Aussagekraft haben, sondern Aussagekraft hat immer nur die Gesamtschau aller Studien, die Sie und ich und wir nicht machen können, weil wir nicht die Experten dafür sind.
Ja, Linde,
dafür
gibt es die Behörden.
Ich möchte eines da kurz nachhaken zum Thema Pestizide. Insgesamt, das muss, glaube ich, noch sein. Und zwar, weil Sie es oft vergleichen mit Medikamenten, weil es oft heißt, es ist nichts besser erforscht und so weiter. Es ist ja so, dass Pestizide eben dazu gemacht sind, dass sie Organismen abtöten. Das ist ihr Zweck und sie werden in die Umwelt ausgebracht. Wir wissen heute, dass wir sie in der Atemluft finden, in Gewässern finden, im Boden finden. Dass sie sich zweitens im Boden also anreichern über die Jahre, auch Stoffe, die seit Jahren verboten sind, findet man Jahre später noch. Und sie haben viele Wirkungen, die einander beeinflussen. Das können Studien gar nicht alles so abchecken. Sie checken auch die Auswirkungen auf einzelne Lebewesen, aber nicht auf die Vielzahl an Lebewesen. All das birgt doch hohe Risiken in sich. Das muss man doch zugestehen. Und viele Forscher sagen,
man muss zugestehen, dass
Artenvielfalt hat damit zu tun.
Man muss zugestehen, dass es Risiken birgt, so wie alles im Leben gewisse Risiken birgt. Aber
dass manches sein und manches nicht.
Ja, und die Tatsache, also dass Pflanzenschutzmittel sein müssen, kann ich doch allein an der Tatsache ablesen, dass im Jahr 2020 43% der zugelassenen Wirkstoffmenge in Österreich auf biokonforme Wirkstoffe gefallen ist. Das ist auch so eine Geschichte, die mich massiv stört, wenn ich die Zeitung aufschlage am jeden Tag. Ich finde nahezu jeden Tag Berichte, wo behauptet wird, in der Biolandwirtschaft werden keine Pestizide eingesetzt. Das stimmt aber nicht. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Österreich, das ist sozusagen das Bio-Weltmeisterland, hat eben bei diesem Anteil der biokonformen Pflanzenschutzmittel auch einen hohen Anteil, weil es hier viel Biolandwirtschaft gibt.
Das werden in der AGEX Herr Grün, bitte.
Replik. Sie sagen etwas Interessantes, aber teilweise ist es nicht ganz richtig, weil Sie reden jetzt nicht von 43% der gesamten ausgebrachten Pflanzenschutzmittelmenge, sondern von 43% der zugelassenen Wirkstoffe, haben Sie gesagt. Ja, nicht 43%. 43% der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel sind biokonform, weil aber nicht alle in
der Biolandwirtschaft. Der Menge.
Ja, aber nicht
43% der Verkaufsmenge an Wirkstoffen ist biokonform, ja, wird auch in der Biolandwirtschaft und auch in der konventionellen.
Ja, das heißt aber nicht, dass 43% aller Pestizide in Österreich in der Biolandwirtschaft ausgebracht werden.
Die das Biolandwirtschaft, habe ich
gesagt. Ja, eben. Also das muss man, glaube ich, für den
Kopf. Aber sie ist nicht pestizidfrei, die Bio.
Nein, aber es werden in der Biolandwirtschaft deutlich weniger Mittel, verschiedene Mittel und deutlich weniger gefährliche Mittel und deutlich weniger Menge.
Also wenn Sie den Obst- oder Gemüsebau nehmen, da fahren die Landwirte zum Teil sogar öfter mit der Spritze raus. Ganz einfach deswegen, beim Kupfer zum Beispiel, das ist ein weit verbreitetes Biopestizid, das muss ich immer wieder neu aufbringen, weil es der Regen auswäscht. Deswegen fahren dort die Landwirte zum Teil sogar öfter durch die Plantagen. Und dieses Mittel ist übrigens wie Glyphosat schädigend für Wasserorganismen. Und zusätzlich zu Glyphosat ist es Regenwurm schädlich.
Ich war selber Bio-Weinbau.
Wir müssen einfach ehrlich sein.
Ich kenne mich mit Bio-Weinbau zum Beispiel sehr gut aus. Das ist auch ein Obstbau. Also man muss generell sagen, Obstbau und Weinbau ist eben zum Großteil eine Monokultur. Also man muss immer systemisch denken. Ja? Wir denken systemisch. Es hängt sehr stark davon ab, wie ich mein landwirtschaftliches System als Ganzes gestalte, ob und wie viel Pestizide ich brauche. Wenn ich immer das Gleiche hintereinander anbaue oder wenn ich tausende Hektar Äpfelpflanze, schaffe ich ein Paradies für Schädlinge. Ist ganz normal, ja?
Bei den Äpfeln kann ich nicht anders, als eine Dauerkultur zu haben.
Es gibt viele Methoden, was zu machen dagegen. Ja? Also der systemische Zugang ist für mich der wichtigste. Es ist nicht so, dass ein einzelnes Thema, Glyphosat, Gentechnik, das sind nicht die Hauptthemen, sondern wie gestalten wir unser System der Landwirtschaft als Ganzes so, dass wir weniger von all dem brauchen und eine bessere Umwelt schaffen für alle. Und man darf und das ist, glaube ich, eine wesentliche Kritik an Ihrem Buch, man darf die Natur nicht nur als Produktionsmittel sehen. Wir sind ein Stakeholder, wir sind ein Teilhaber an der Natur. Ja, es klingt ein bisschen so in manchen Bereichen. Die Natur ist nicht nur für uns da, wir sind ein Teilhaber dieser Natur Und die Landwirtschaft ist ein Teil eines größeren Organismus, meiner Meinung nach. Und das ist unser Zugang.
Für mich in dieser Diskussion war interessant, dass das Thema Gentechnik gar nicht so wahnsinnig kontrovers ist, weil Sie gesagt haben, grundsätzlich, Sie sind kein grundsätzlicher Gegner von Gentechnik. Sie sagen, das muss jetzt nicht überall eingesetzt werden.
Ich bin geimpft mit Impfstoffen, die Gentechnik verändert hergestellt werden. Also ich bin kein Gegner der Gentechnik. Es wäre ja Blödsinn, eine Technologie zu verdammen. Auch da wieder Zugang. Es geht um eine systemische Frage. Ja? Und Zücht und die Frage ist zum Beispiel, Gentechnik führt sehr oft dazu, dass Standard nicht angepasste Pflanzen angebaut werden. Ja? Da kann man natürlich diskutieren darüber, was ist Standard angepasst. Und Züchtung ist immer eine Veränderung.
Ganz kurz, warum ist es für Sie sozusagen die Tabuisierung von Gentechnik schlecht? Dann sind wir gleich fertig in unserer
Runde. Weil wir mit der pauschalen Ablehnung von Gentechnik einfach ein wichtiges Werkzeug liegen lassen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Ganz kurzes Beispiel, habe ich gerade gestern eine Studie gelesen. In Kanada hat die Kombination aus Gentechnik und den herbizidresistenten Pflanzen, die ich mit Glyphosat besprühen kann, dazu geführt, dass die Böden nicht mehr Kohlenstoff emittieren, sondern Kohlenstoff einfangen aus der Luft. Details bräuchte jetzt länger Zeit, aber Gentechnik ist ein Werkzeug, wenn ich das richtig einsetze, so wie alle anderen Züchtungsmethoden, kann ich helfen, die Pflanzen nachhaltiger anzubauen.
Danke für diese spannende Diskussion. Unsere Zeit ist um. Von den Zuseherinnen und Zusehern auf W24 darf ich mich verabschieden. Auch für den Rest des Sommers darf ich mich verabschieden. Wir sind erst im September wieder voll da. Den Falter-Podcast, den gibt es natürlich den ganzen Sommer, genauso wie den Falter selbst. Da gibt es keine Sommerpause. Ich darf mich verabschieden, bedanke mich bei den Teilnehmern hier, der Kollegin Bölzer. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.